in der letzten Woche mit Constraint Satisfaction Problemen angefangen. Und die große Neuerung auf der konzeptionellen Ebene ist, dass wir zwar immer noch Suche machen, aber letztlich die Zustände nicht mehr als Blackboxes begreifen. Also insbesondere haben wir uns angeguckt, Arten, wie man Zustände, man sollte da immer denken, Weltzustände, beschreiben kann. Und die Idee der Probleme, die wir lösen wollen, sind solche hier, Scheduling-Probleme, Konfigurationsprobleme und so weiter, deren innere Struktur man gut beschreiben kann. Und vor allen Dingen, wo man irgendwelche Regelsätze hat, die intendierten Zustände, also die Zielzustände beschreiben kann. Ja? So ein Kalender, wie wir ihn da haben. Ja, da will man auf jeden Fall, dass alle Mannschaften gegeneinander spielen, zweimal pro Saison, einmal in der ersten Hälfte, einmal in der zweiten Hälfte. Man will außerdem nicht, dass eine Mannschaft an zwei Orten und zwar zur gleichen Zeit sein muss, allerlei solche Dinge. Ja? Die würde man ganz natürlich als Regeln über irgendwelche Variablen aufschreiben. Und genau das machen wir hier. Statt, dass wir Zustände haben, die Blackboxes sind, gucken wir uns Regelsysteme an. Das ist die erste Art von, ich will mal sagen, Repräsentationssprache für die Umwelt, die wir hier einsetzen. Und das ist eine relativ einfache und eine relativ allgemeine. Mit dem Erfolg, dass man dann auch relativ allgemeine Löser für diese Sachen bauen kann. Eben gerade Constraint-Löser. Und wir haben Constraint-Satisfaction-Probleme definiert, einfach als eine Menge von Variablen. Jede Variable hat ihre Domäne der zulässigen Werte und man hat irgendwelche Constraints und die Constraints werden einfach symmetrische Relationen sein. Symmetrisch deswegen, weil man, weil man da keine Richtung haben will. Gut. Typische Beispiele, Sudoku, ja, wir haben Variablen, für jede Zelle eine, die haben alle die gleiche Domäne in diesem Fall. Und dann hat man Regeln, so wie wir sie kennen, nämlich in jeder Spalte, Zeile und Diagonale darf keine mehrfach aufkommen, keine Ziffer mehrfach vorkommen und man muss sie alle verwenden. Okay? Unser Beispiel, was wir immer wieder verwenden, ist die Dreifärbung von Australien. Im Allgemeinen braucht man 4. In diesem Fall kommt man mit 3 hin, weil es nur eine sehr kleine Karte ist. Und das ist lösbar. Wir haben hier in diesem Fall 7 Variablen. Jede Variable kriegt eine Farbe, also eine von 3. Die Domäne ist sehr klein. Und wir haben die Constraints, dass 2 Territorien, die aneinanderstoßen über eine nicht punktförmige Grenze, nicht die gleiche Farbe haben dürfen. Und das Problem ist lösbar. Da ist eine Lösung. Okay, Bundesliga haben wir uns angeguckt. Und es ist so, dass wenn wir ganz normale Suchverfahren darauf anwenden wollen, dann haben wir ein Problem. Nämlich, wir müssen die Zustände haben. Zustände sind sehr, sehr viele. Und wir müssten die irgendwie generieren. Und wir müssten natürlich einfach mit der Suche einen riesigen Zustandsraum abklappern. Und das würde sehr lange dauern. Hier nutzen wir aus, dass wir über die Zustände strukturell etwas aussagen können. Wir werden das heute sehen, was so Heuristiken sind, um das zu machen. Und man erreicht mehrere Größenordnungen an Speedup. Ja. Es ist eigentlich wie immer in der KI-Vorlesung. Ja. Wenn man irgendwelche Informationen hat, dann kann man die ausnutzen. Ja. Informationen, entweder Heuristiken, sowas wie Luftlinienabstand oder hier über die innere Struktur des Problems. Man muss allerdings immer, fast immer, einen Preis zahlen. Und der Preis hier, den wir bezahlen, ist, dass wir die Probleme in einer bestimmten Art und Weise aufschreiben müssen, nämlich über diese Variablen, Domänen, Constraints, Möglichkeiten. Dass das in vielen Fällen sehr natürlich ist, ist ja sehr bequem. Ja, aber im Prinzip ist es so, dass wir die Probleme besser strukturieren müssen, damit, dass wir die innere Struktur der ganzen Sache herausarbeiten müssen. Bei sowas wie Australien oder Bundesliga ist das relativ klar, wie wir an die internen Struktur kommen, die springt einem förmlich entgegen oder die sind die Regeln, die man erfüllen will. Aber manchmal, zum Beispiel bei dem Waltz-Problem, nämlich solche Strichzeichnungen von unregelmäßigen Polyedern zu erkennen, da muss man erstmal arbeiten, bis man das irgendwie in einer Constraint-Form hat. Und hier ist es nicht so, dass es irgendwelche Regeln gibt, in denen das Problem gegeben ist. Hier müssen wir uns die Regeln erstmal machen. Und das macht man so in diesem speziellen Fall, dass man irgendwie die Seiten orientiert, mit Plus, Minus und größer markiert. Und dann sind die Constraints, dass an beiden Seiten einer Kante die Labelings zusammenpassen müssen. Und wir haben irgendwie 18 legale Knotenpunkte und die kann man klassifizieren. Und wenn man dieses alles gemacht hat, dann stellt sich das Problem als ein Constraint-Erfüllungsproblem dar. Das heißt, man kann es als solches aufschreiben, man kann so einen Löser nehmen wie Minion oder irgendetwas und dann hat man das sehr schnell und sehr effizient gelöst. Aber, und hier ist es tatsächlich, dass wir einen Preis zahlen müssen, nämlich, dass wir das erstmal in Constraint Satisfaction Form aufschreiben müssen. Das kann trivial sein, muss es aber nicht. Hier ist es es nicht. Aber, wenn wir das getan haben, können wir ein Tool aus dem Regal nehmen und unsere Sachen direkt lösen. Ja. Wobei man auch noch dazu sagen sollte, diese Tools wie Minion oder es gibt noch mindestens 10 andere, die unterscheiden sich im Wesentlichen in Nuancen, weil die sich einander natürlich immer gerne ärgern und sagen, guck mal, was mein Tool kann und dann muss das andere Tool das natürlich in einem halben Jahr auch können. Das sind hochoptimierte Software-Systeme, in denen meistens viele Jahrzehnte Arbeit und Forschung stecken. Und die sind typischerweise so vom Engineering her, also wenn man eine Idee hat, wie man so einen Löser bauen sollte, so wie wir das heute uns betrachten, dann ist das eine Sache. Dann kann man das implementieren. Und dann kann man es ordentlich implementieren. Und zwischen diesem, ich habe eine gute Idee für einen Algorithmus und ich implementiere es ordentlich, stecken einerseits Personen Jahre Arbeit, andererseits aber auch durchaus 2 bis 4 Größenordnungen an Geschwindigkeit. Also das sollte man nicht außer Acht lassen. Also es ist nicht so, dass Sie jetzt hier, sagen wir mal, Freitag loslegen können und sagen, okay, jetzt mache ich mal einen schönen Constraint Solver, sondern da geht dann auch noch sehr viel anderes ran. Ja. Und mit diesem Constraint-Ansatz kann man das, eine ganze Reihe von solchen Polyedern erfolgreich lösen. Und einige sind eben auch am Weg, das heißt, haben mehrere Lösungen. Das kennen Sie alle von Vexierbildern. Und manche dieser Zeichnungen, man denke an die Escher-Bilder, sind unlösbar. Und manche, leider, muss man sagen, wie zum Beispiel dieses, das ist ein ganz klassisches Escher-Bild, sind lösbar von Waltz. Das heißt, der würde sagen, jo, das Ding habe ich verstanden. Aber es ist in der 3D-Welt nicht zu machen. Ja, das kann man nicht bauen. Okay, gut. Das nächste, was wir getan haben, dass wir das Ganze formalisiert haben. Ja, wir haben uns erstmal angeguckt, was gibt's denn überhaupt für Constraint-Probleme. Und natürlich kommen unsere alten Freunde wieder. Wir haben diskrete, wir haben endliche. Dann ist es relativ einfach. Das sind das, was wir hier behandeln werden. Aber sehr häufig hat man eben auch unendliche Domänen und manchmal sogar kontinuierliche Domänen, das heißt die reellen Zahlen. Und da wird es dann, beliebig interessant. Ja, was gibt es für Constraints? Es gibt einmal unäre Constraints, wo man nur eine Variable mitbeschränkt. Typischerweise sind das in irgendeiner Form Domänen-Constraint. Man kann einfach sagen, entweder die Domäne von irgendetwas ist zwischen 0 und 9. Oder wenn wir ein bisschen gearbeitet haben, wissen wir vielleicht, es ist zwischen 3 und 7. Oder man kann sowas sagen wie Southern Australia ist nicht grün. Ja, solche Sachen. Dann gibt es diese binären Constraints. Und dann gibt es sogenannte Constraints höherer Ordnung, bei denen mehrere Constraints, mehr als zwei Variablen zusammengefasst sind. Und das Gute an denen ist, man kann sie immer übersetzen in binäre und unäre Constraints. Was man auch noch hat, worüber wir nicht wirklich gesprochen haben, sind Präferenzen. Präferenzen als Soft Constraints, wo man diese Constraints etwas aufweichen kann. Sie kennen das alle, wenn Sie irgendein Doodle oder sowas machen, dann kann man sagen, ja, also Dienstag 10 Uhr ist mir lieber als Montag 6.30 Uhr. Ja, das ist zum Beispiel für eine Vorlesung. Ja, und wenn man das einführt, dann kriegt man natürlich eine vollständig neue Art, über diese Dinge nachzudenken. Also in gewisser Weise kann man sich Constraints immer als 0-1 vorstellen, entweder es ist erfüllt oder nicht erfüllt. Und in der reellen Welt ist es natürlich so, dass man über gewisse Constraints natürlich auch verhandeln kann. Ja? Wenn es keinen Raum gibt, dann muss man um Dienstag um 10 Uhr, dann muss man unter Umständen auf Montag 6.30 Uhr gehen. Ja? Auch wenn man nicht so gerne aufsteht. Das heißt, das ist auch nochmal eine Schraube, auf der man das Ganze verallgemeinern kann, was wir jetzt uns angucken. Und typischerweise, was man macht, ist, dass man dann irgendwie Kosten einführt. Wie schrecklich finde ich es denn, wenn ich aufstehen muss? Und finde ich Montag 6.30 Uhr besser als Freitag 18 Uhr oder nicht? Ja, und das kommt dann so ein bisschen auf ihr Schlafverhalten drauf an, was nun schlimmer ist. Okay. Ja, kann man alles machen, machen wir hier aber nicht. Ja, Beispiele für nicht-binäre Constraints sind solche kryptoarithmetischen Puzzles. Ja, die sind nicht wahnsinnig angewandt. Es gibt natürlich aber viele auch angewandte Higher-Order-Constraints. Hier in diesem hier haben wir ein Constraint, was ziemlich groß ist, dass dieses Additionsconstraint hier, das verbindet alle 7 Variablen. Ja. Man kann und das gibt es sehr häufig, diese Dinge runterkodieren. Ja? Diese Kodierung nennen wir eine tiefe Kodierung. Das heißt, das ist eine Kodierung in eine andere Sprache, nämlich von allgemeinen Constraints in binäre Constraints, sodass das Problem äquivalent ist. Ja, das heißt, wenn ich das eine lösen kann, kann ich auch das andere lösen. Aber bei tiefen Kodierungen ist es so, dass sich häufig die Struktur ändert. Ja, dass sich die Größe des Constraint Pools ändert. Ja, wenn wir jetzt dieses hier runter, wir könnten ja dieses hier kodieren in 3000 binäre Constraints. Ja, man kann sich vorstellen, dass sich dann irgendwie zwar die Lösungsmenge nicht ändert, aber die Berechenbarkeit unter Umständen durchaus ändert. Ja, das hat man sehr häufig. Man hat hinterher in der Planung, war es so, dass einer der Riesenschritte, die gemacht wurden, waren, dass man gesagt hat, okay, Planungsprobleme können wir kodieren in eine boolesche Formel. Und für boolesche Formeln, für die Erfüllbarkeit boolescher Formeln, haben wir irrsinnig schnelle, tolle Systeme. Und das wird dann einfach totgeschlagen. Ja? Nur, dass ein Planungsproblem von dieser Größe wird dann kodiert in eine boolesche Formel mit 10.000 Variablen. Ja? Das ist gut für Satzsolver. Und da werden wir noch hinkommen. Aber zum Beispiel der Mensch kann nicht mehr verstehen, was abgeht. Man kann, wenn einem die Lösung nicht gefällt, dann kann man nicht irgendwie jemanden fragen. Sag mal, wieso sollte dieser Laster da sein? Und dann sagt das System, ja, weil, und dann kriegt man eine Formel, die irgendwie so riesig ist, und dann sagt das, ja, das hatte offensichtlich die Lösung hier. Ja. Tiefe Encodings sind sehr nützlich, wenn man für die Zielsprache irgendwie Systeme hat, die gut sind oder überhaupt Systeme hat. Es verändert aber das Problem. Ja. Idealerweise kann man das System so erweitern, dass es direkt mit Higher Order Constraints umgehen kann. Das machen die State-of-the-Art Solver. Da kann man einfach dieses Ding, also im Minion oder sowas, kann man im Wesentlichen dieses Ding so aufschreiben, diese Constraints. Natürlich ist es so, dass ein Constraint-Solver, der Send More Money nicht kann, der hat schon sowieso ein PR-Problem, deswegen können das eigentlich, haben diese Additions-Constraints haben eigentlich alle. Aber es ist auch wichtig, dass man die Constraints einigermaßen direkt aufschreiben kann, denn sonst kann man sich ja auch im Wesentlichen gar nicht mehr Korrektur lesen. Ja, stellen Sie sich vor, man würde dieses Additionsconstraint irgendwie in 3000 binäre Constraints, wobei 3000 einfach frei erfunden ist von mir, einfach um den Punkt zu machen, 3000 binäre Constraints kodieren, dann hat man ja das Problem, dass man auch als Mensch das gar nicht mehr ordentlich Korrektur lesen kann. Also insofern ist diese Lösung, die ich hier vorschlage, eine mehr theoretische Lösung. Wenn hier irgendjemand kodiert, dann sollte das System kodieren. Ja, das weiß am besten, womit es zurechtkommt. Gut, wir haben uns Constraint-Graphen angeguckt, also wenn wir uns auf binäre Constraint-Satisfaction-Probleme spezialisieren, was wir tun werden, kann man sich das Ganze als einen Graph angucken. Und wenn man so einen Graph hat, dann kann man Graphenalgorithmen nehmen. Das heißt, man kann häufig einige der Dinge, die man verwenden will, das zusätzliche Wissen, lässt sich sehr häufig aus dem Graph direkt ablesen. Hier in diesem Fall sieht man, dass man zwei Zusammenhangskomponenten hat. Zwei Zusammenhangskomponenten sind deswegen nützlich, weil man sie getrennt lösen kann. Es gibt keine Interaktionen zwischen den beiden Zusammenhangskomponenten, weil es keine Constraints gibt, die Beschränkungen vermitteln. Das heißt, ich kann sie getrennt lösen. Das heißt, jede einzelne Komponente hat eine kleinere, hat ein kleineres n, und dieses n, haben wir ja gesehen, geht exponentiell ein. Okay, macht die Sache einfacher. Gut, und wir hatten uns über die Anwendungen kurz unterhalten. Sehr, sehr viele Probleme in der realen Welt sind Constraint-Probleme. Sehr häufig ist es so, dass, was man normalerweise als Optimierungsprobleme wahrnimmt, häufig Constraint-Probleme sind, beziehungsweise man kann unter Umständen Optimierungsprobleme in Constraint-Probleme umschreiben und dann sie mit solchen Constraint-Lösern behandeln. Ja? Also, wir haben weiter formalisiert. Im Wesentlichen haben wir uns angeguckt, dass die Constraints einfach Relationen auf den Domänen sind. Also wenn ich einen Constraint zwischen zwei Variablen U und V habe, binäre Constraints, dann ist das nichts anderes als eine symmetrische Relation auf den Domänen DU und DV. Und wir akzeptieren nur solche Lösungen, deren Werte in dieser Relation sind. Okay? Das ist eine relativ einfache Geschichte. Und obwohl wir allgemeine Relationen zulassen, in der Praxis sind es fast nur Gleichheits- und Ungleichheits-Constraints. Ja? Wenn Sie sich an Sudoku erinnern, dann haben wir so ein Constraint, dass alle Werte verschieden sind. Ja, das ist einfach ein riesengroßer Satz an paarweise Ungleichheitsconstraints. Und dann hat man auch noch, dass die Werte verschieden sind in jeder Diagonale und so weiter. Das heißt, da haben wir auch Ungleichheitsconstraints. Bei Australien sowieso. Und in der Bundesliga kommt man dann irgendwo an Nicht-Ungleichheit, also an kleiner Gleichconstraints typischerweise. Ja, man hat sowas wie das... Das Hinspiel muss in Woche kleiner gleich 17 sein und so weiter und so fort. Ja, da kommt ein bisschen mehr, aber sehr häufig kommen wir mit Gleichheit und Ungleichheit aus. Gut. Weiter formalisiert, wir haben über Lösungen gesprochen. Und Lösungen hier sind einfach nur Variablenbelegungen. Wir haben die Variablen und jeder Variable wird einen Wert zugewiesen und wir werden diese Probleme lösen, indem wir einfach die Belegungen Punkt für Punkt aufbauen. Ja, wir nehmen eine Variable und erweitern die Belegung um weitere Werte und machen das so lange, bis wir entweder eine Lösung haben, das heißt eine totale Belegung, alle Variablen werden belegt, Und wir verletzen keine Constraints. Oder aber bis wir irgendwelche Constraints verletzen, da müssen wir nochmal neu anfangen. Das heißt, wir gehen erstmal von partiellen Belegungen aus und erweitern die irgendwann zu totalen Belegungen. Ja? Gut. Wie machen wir das? Und die einfachste Art und Weise ist, ich glaube, damit waren wir fertig, richtig? Letzte Mal. Ich glaube, wir waren bis zur Komplexität gekommen. Ne? Genau. Wir haben uns als letztes abschließend haben wir uns davon überzeugt, dass wir es mit einem NP-vollständigen Problem zu tun haben. Ja? Das ist sehr einfach, weil Belegungen raten und dann verifizieren kann man sehr einfach. Man muss nämlich einfach für jedes Constraint muss man das nachprüfen und dann sind wir eindeutigerweise in NP und NP hard ist das Ganze, weil man weiß, dass drei Färbungen von Graphen NP hard schon ist. Und das ist eins der Beispiele. Gut. Gibt es hierzu noch irgendwelche Fragen? Gut. Dann werden wir jetzt einfach uns der Löserei zuwenden. Also das machen wir wie immer eigentlich. Wir fangen mit einem sehr einfachen Algorithmus an. Wir spielen das Ganze zurück auf Suche. Und es ist wieder so, wie in eigentlich allen Sachen, die wir uns jetzt geguckt haben, wir lösen eine ganze Klasse von Problemen auf einmal. Ja, alles, was wir als Variablen mit Domänen und Constraints darstellen können, wird durch die gleichen Algorithmus letztlich gelöst. Da ist der Grund, dass wir solche Systeme wie Minion oder so etwas bauen können und die man auf so etwas alles anwenden kann. Ja, wie machen wir das? Wir haben schon gesehen, wir fangen die Suche an und suchen im Wesentlichen den Zustandsraum ab. Und fangen mit der leeren Belegung an. Und wir werden jedes Mal eine Variable belegen. Also wir fangen hier zuerst an mit dem leeren. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, aber ich habe doch das noch in hübscher. So. Wir fangen mit der leeren Belegung an. Leere Belegung, in diesem Fall die Territorien sollen eine Farbe kriegen. Die Territorien sind unsere Variablen. Wir haben also keine Variable belegt, also haben wir keine Farbe. Und jetzt haben wir drei Möglichkeiten. Ja, wir können entweder Western Australia können wir rot, grün oder blau machen. Ja, und jetzt müssen wir darüber Suche machen. Ja. Zweite Variable wird belegt. Wir haben hier grün oder blau. Ja, warum? Wir dürfen nicht wieder rot nehmen, weil wir eine gemeinsame Grenze haben. Und dann geht's weiter. Ja, wir haben wieder zwei Möglichkeiten für, was ist das, Queensland? Kommen immer durcheinander. Und so geht's dann weiter. Okay, ganz normale Suche. Ja, wenn wir jetzt mal im Kopf durchspielen, wir wollen jetzt hier Southern Australia belegen. Was passiert?
Der rechte Fall wird rausfallen, weil man dann nichts mehr belegen kann und der linke Fall dann wird blau.
Genau. Wir haben, und das ist jetzt das Interessante, wir haben eine Sucheinschränkung. Ja, im linken Fall muss Southern Australia blau werden, ja, weil grün geht nicht und rot geht auch nicht. Und im rechten Fall haben wir eine inkonsistente partielle Belegung. Angenommen, wir kommen jetzt in irgendeinen Fall, ja, wo wir nicht weiter können. Ja, angenommen, das ist jetzt hier nicht der Fall, angenommen, diese rechte ist auch inkonsistent als partielle Belegung. Was machen wir? Wir machen im Prinzip genau, was Tiefensuche macht. Wir machen Backtracking, gehen irgendwo so weit hoch, bis wir irgendwelche konsistenten partiellen Belegungen haben. Ja. Gut, jetzt werden Sie sich fragen, beziehungsweise ich frage Sie, das ist doch ganz normale stumpfe Suche. Ja, warum das ganze Brimborium? Haben wir irgendetwas gewonnen jetzt? Ja? Ja, da ist noch ein kleiner Wrinkle dazu. Also, es ist richtig, es geht nicht, also sozusagen die Erfolgspfade sind genau wie bei Suche. Aber da wir partielle Belegungen haben, und nicht nur totale Belegungen, sondern partielle Belegungen hier haben, können wir Sachen, die schon inkonsistent sind, wie zum Beispiel alles, also dieses hier, können wir früh abschneiden. Und immer, wenn wir in exponentiellen Suchräumen uns bewegen, je früher wir Teilbäume abschneiden können, so mehr hilft uns das. Der Unterschied zur Suche ist, und Suche wäre, dass man einfach sagt, wir haben Lösungen, wir enumerieren Lösungen, ist, dass wir partielle Teilbäume von inkonsistenten partiellen Lösungen. Und sie kommen in der Praxis vor, zum Beispiel hier auf der rechten Seite, da sind nämlich noch 3 von 7 Variablen sind noch unbelegt. Das heißt, da ist ein ganz schöner Johnny von Suchraum noch drunter. Ja, den können wir jetzt schon abschneiden. Okay? Das ist hier jetzt der Algorithmus. Wir machen Backtracking-Suche. Ja? Wir haben als Nachfolgerfunktion oder als Operator haben wir immer die Erweiterung um einen, haben wir Erweiterungen, ja, und wir können unter Umständen früh aufgeben, wenn wir inkonsistente Parallele inkonsistente partielle Belegungen haben. Wir nehmen Tiefensuche, aber wir haben einfach wahnsinnig viele, Blätter, ja, wir haben tatsächlich n mal d hoch n Blätter in diesem speziellen Suchbaum und das ist natürlich immer noch sehr, sehr viel. Eine Sache, die gut ist, wir haben Variablen, Belegungen sind kommutativ, es ist also egal. Ja, wenn ich erst V mit 1 belege und dann W mit 5, das ist das gleiche wie wenn ich es andersrum mache. Ja? Das ist schon mal eine Symmetrie, die wir ausnutzen können. Ja? Das heißt, insbesondere brauchen wir nur Erweiterungen, um jeweils eine Variable zu machen. Das heißt, wir sparen schon mal einen Faktor n. Ist nicht wahnsinnig viel, aber klein viel macht auch Mist. Ja, und wenn wir das einfach mit Backtracking machen, dann kann man sowas wie die N-Damen-Problem kann man irgendwie bis etwa 25 hoch lösen. Ja? Besser als Generate and Test, auf jeden Fall, aber noch nicht gut genug für uns. Ja. Hier ist der Algorithmus. Sehr einfach, macht genau das, was wir erwarten würde. Wir haben Backtracking Search, gibt uns, hat eine Teilprozedur, eine rekursive. Im Wesentlichen haben wir, schnappen wir uns eine Variable, dann ordnen wir, suchen wir einen Wert aus und hier haben wir einen einen Freiheitsgrad. Wir können uns nämlich überlegen, welchen Wert wir aussuchen. Und das wird eine Sache sein, die wir uns immer wieder angucken. Ja, wenn der Wert konsistent ist mit dem bisherigen Assignment, ja, modulo der Constraints, das müssen wir natürlich nachprüfen, dann tun wir ihn dazu. Und gehen rekursiv weiter vor. Wenn das nicht der Fall ist, dann lassen wir das Ganze und machen Backtracking. Okay? Sehr einfach. Ganz genau das, was wir vorher gemacht haben. Außer natürlich, dass wir hier nicht über den Zustandsraum gehen und Tiefensuche mit Backtracking machen, sondern über, und das ist der Unterschied hier, über die Beschreibung der Struktur der Lösung. Also, selber Algorithmus im Prinzip. Wir gehen aber über andere Objekte. Wir gehen nicht mehr über Blackbox-Zustände. Das Beispiel haben wir gesehen. Ja. Und wenn wir uns diesen Algorithmus angucken, dann fragt man sich natürlich, kann ich das besser machen? Ja, kann ich irgendwann mit einfachen Dingen tausend Königinnen machen? Wir hätten ja auch ohne weiteres statt einer Spiele-Competition eine Constraint Satisfaction Competition machen können, ja, wo man irgendwie versucht, Lösungen zu machen. Und diese Competition gibt's natürlich. Und da will man natürlich möglichst gut abschneiden. Also man fragt sich, und das sind immer genau, wenn man sich hier anguckt, über alle diese Leerstellen, dieses Select Unassigned Variable. Ja, Select ist immer ein gutes Wort. Man hat da einen Freiheitsgrad. Man kann irgendwas tun. Ja? Das gleiche ist mit Order Domain Values. Wenn man Variablen Zuweisungen macht, dann kann man entweder die Variable aussuchen und dann, wenn man die Variable ausgesucht hat, kann man die ganzen Werte aussuchen. Das kann man clever machen und das kann man weniger clever machen. Darüber werden wir jetzt uns heuristisch Gedanken machen. Ja? Welche Variable sollen wir als nächstes angucken? In welcher Ordnung sollen die Werte angeguckt werden? Können wir sehr früh feststellen, dass, obwohl wir noch Freiheitsgrade haben, wir auf die Dauer keine Möglichkeiten mehr haben? Ja? Wenn ich weiß, dass ich in einem Teilbaum keinen Erfolgsknoten habe, dann sollte ich den nicht durchsuchen, sondern sollte ich ihn gleich abschneiden. Ja, dieses Alpha-Beta-Pruning ist so ein Beispiel. Wenn ich aus irgendwelchen externen Gründen weiß, da wird nichts mehr Positives kommen, hinfort damit. Ja, das ist eine Sache, die wir uns genau angucken werden. Und natürlich kann ich mir die Problemstruktur angucken, kann ich mir den Graph angucken und kann ich daran etwas absehen, was mir helfen wird, all diese Dinge zu tun. Gut. Eine Möglichkeit, also wir werden uns jetzt mehrere Heuristiken angucken und wenn man sich jetzt hier in Schritt 3 anguckt von diesem Beispiel, ja, wir sind in dieser Situation, da habe ich ja die Möglichkeit, habe ich noch 5 Variablen, die ich mir aussuchen kann. Ja, die könnte ich alle nacheinander belegen. Aber stellt sich heraus, Southern Australia ist gut zu belegen, weil, wenn ich es mir angucke, habe ich da keine Wahl. Ich muss Southern Australia blau machen. Ja. Anders als im realen Leben ist es bei der Suche immer großartig, wenn man keine Wahl hat. Ja? Denn das ist ein Schritt, wo man suchlos weiter Fortschritt machen kann. Und Variablen schon mal loswerden kann. Ja? Das heißt, im Extremfall findet man Variablen, wo man keine Wahl hat. Da kann man die einfach eliminieren und weitermachen. Und hoffentlich gibt es dann neue Variablen, wo man keine Wahl hat. Ja, warum sollte man irgendwo in irgendeinem großen buschigen Suchraum rumsuchen, wenn es einen ganz netten Suchraum gibt, der einem keine Wahl lässt? Okay. Das heißt, was sich das Ganze formuliert sich dann als die Minimum Remaining Values Heuristik. Ja, das ist die Heuristik, dass man Variablen bevorzugt, die wenig Werte haben. Warum? Weil da der Suchraum schön schmal ist. Man hätte gerne schmale Suchräume über und präferiert die über buschige Suchräume. Und weil wir diese Kommutativitätseigenschaft haben, können wir das auch. Also wir gucken uns an, wir gucken uns Variablen an, so dass diese Menge möglichst klein ist. Die Menge aller Werte für diese Variablen, die, wenn wir sie als Erweiterung nehmen, zu einer konsistenten Lösung kommen. Wir machen hier so einen kleinen Look-Ahead in gewisser Weise. Und wenn wir rauskriegen, dass eine Variable unter ihrem Look-Ahead tatsächlich weniger Werte hat, das heißt, unser Suchraum ist lokal schmal, dann gehen wir in diese Richtung. Wir verlieren damit nichts. Ja, wir können durch die Kommutativität, können wir uns die Variablen aussuchen. Und dann suchen wir uns doch welche aus, die uns schnell zur Lösung führen. Fragen dazu? Also, Variablen, die auf schmalen Suchraum hinweisen, sind schon mal gut. Die werden wir zuerst machen. Wenn wir die alle gemacht haben, was passiert? Wir kriegen Variablen, wir sind in einem Fall, wo alle Variablen irgendwie buschig sind. Ja, das heißt, nachdem wir die offensichtlichen Schritte gemacht haben, müssen wir uns angucken, was machen wir in solchen Situationen. Ja, zum Beispiel, ja, wenn wir hier in Schritt 1 und Schritt 2, da ist alles irgendwie so weit offen, da wissen wir nicht, was wir tun sollen. Da hätten wir aber auch gerne eine Heuristik. In diesem Fall stellt sich raus, dass man so etwas wie eine Grad-Betrachtung machen kann. Grad einfach als Grad des Subbaums. Ja, dass man Variablen beguckt, die hinterher zu starken Constraints führen. Ja, man will ja in diese MRV-Situation kommen, wo man keine Wahl mehr hat. Und die möchte man gerne herbeiführen. Das heißt, man kann sich die Constraints angucken. Man kann sich die Constraints angucken und dann, das ist auch schon so eine Graph-Eigenschaft im Prinzip, dass man sagt, ich wähle diejenige Variable aus, so dass man hinterher viele Constraints hat. Und der Grad ist halt gerade, also den wir hier im Namen haben, ist die Menge der Constraints auf den Rest. Weil es einem dann hinterher wieder erlaubt, schmalen Suchraum zu bekommen. Also was man da sich anguckt, ist tatsächlich die Menge aller noch nicht durch A belegten Variablen, also das ist dieses und dann gucken wir uns an, ja, wir wollen das U haben, so dass alle anderen Variablen viele Constraints haben. Viele Constraints ist gut, weil einem das die Wahl einschränkt. Ja, da gibt es nicht mehr so viele konsistent. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, dann sieht man, dass der Grad hier in diesem Fall hier, dass der Grad für South Africa, Southern Australia, dass der 5 ist, Tasmania hat 0 und alle anderen haben 2 oder 3. Intuitiv, was passiert, ist, man möchte gerne da anfangen, wo man sehr viele Grenzen hat. Und Southern Australia hat 5 Grenzen. Das ist ja genau, was die Constraints sind. Jeder Ungleichheitsconstraint ist eine Grenze. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man schon sehr viel gewählt. Ja, dann hat man es so, dass alle anderen werden stark eingeschränkt durch die Constraints. Wenn ich Western Australia nehme, so wie wir eben angefangen haben, dann beschränke ich die Werte nur für 2. Okay? Das heißt, es gibt mir gar nicht viel Fortschritt. Wir wollen ja Wahl einschränken. Während Southern Australia nimmt tatsächlich von 5 weiteren Wahlmöglichkeiten weg. Und was man einmal machen kann, kann man natürlich zweimal machen. Ja, wir haben jetzt da oben das, was wir dann hinterher grün einfärben. Ja, das hat 2 weitere Grenzen. Wir hätten genauso gut, Queensland, hier im Westen nehmen können. Die beiden sind die gleichen. Und wenn wir hier jetzt sind, ja, wenn wir das Grüne und das Blaue gewählt haben, dann haben wir hier nur noch eine Wahl und wir haben auch da nur eine Wahl. Okay. Das heißt, was man sehr häufig macht, ist, dass man aus den höchst eingeschränkten Variablen, höchstgradigen, nimmt man dann die höchst eingeschränkte Variable. Okay? Und eine letzte Heuristik hier ist, dass man, wenn man jetzt Werte wählt, ja, dies hier waren beides mal Wahlheuristiken. Wir haben erstmal, die erste Heuristik ist eine, die eher so ein bisschen spät im Spiel, im Prozess eintritt, dass wenn man wenig Wahl hat, nutzt man das aus. Die zweite Variablenwahlheuristik ist, ich versuche es zu erzeugen, dass man MRV einsetzen kann. Und das dritte, was wir machen, also das zweite, was wir machen konnten, war, dass wir Werte auswählen. Und wenn wir Werte auswählen, dann wollen wir nach Möglichkeit Werte nehmen, die uns die Chance, dass wir etwas Konsistentes finden, möglichst groß halten. Okay? Wäre ja doof, wenn wir irgendetwas nehmen würden, was uns praktisch sofort in die Sackgasse führt. Ja? Wir gucken uns nochmal das Beispiel an. Hier wieder in Schritt 3. Ja? Wenn wir jetzt mal ganz extrem gesagt haben, wenn wir keine weiteren Werte für, in diesem Fall wieder Southern Australia haben, ja, dann wollen wir das nicht wählen. Wir wollen ja konsistent bleiben. Wir wollen auf eine Lösung zu. Deswegen werden wir uns immer für dieses Ding hier entscheiden, um weiter Fortschritte machen zu können. Wir wollen ja total werden. Das kann man auch mathematisieren. Ja, wir haben hier folgende Menge, die wir uns angucken. Wir gucken uns an, in diesem Fall, wenn wir eine Variable v schon ausgesucht haben, dann wählen wir uns eine Variable d, sodass die Menge aller e's, die nicht in einem Constraint mit ihr sind, ja, wo wir noch Wahlmöglichkeiten haben, diese e's wählen wir aus, und zwar über alle Constraints zu irgendeinem anderen, zu irgendeiner anderen Variable. Ja, wir wollen ja wissen, wie viel bleiben für unsere anderen Variablen noch offen. Das heißt, wir variieren über alle anderen Variablen u, die noch nicht belegt sind, und gucken uns alle Möglichkeiten, die zu belegen, an. Und da stellt sich heraus, dass das auch eine gute Heuristik ist. Und diese drei Heuristiken, die ja relativ einfach sind, ja, wir müssen nur irgendwelche Größen irgendwelcher Mengen berechnen. Wir haben einmal hier diese Mengen, ja, wir haben eine endliche Menge von Constraints hier, wir haben eine endliche Menge von Werten, das heißt, wir können die einfach durchzählen. Natürlich kann man das schlauer oder auch weniger schlau machen. Ja, wir haben hier eine Menge, wieder etwas, was über die Menge der Constraints variiert hier. In diesem Fall Variablen, die wir hier zählen. Und hier haben wir etwas über konsistente Erweiterungen. Das sind alles relativ einfache Dinge, die man tun kann. Und wenn man diese drei Heuristiken einfach nimmt, dann geht man von 25 Königinnen auf 1000 Königinnen hoch. Das heißt, diese Heuristiken machen einen Riesenunterschied. Sie sind Heuristiken. Das heißt, man kann immer Beispiele machen, wo diese Heuristiken total in die Irre laufen. Aber im Normalfall, praktisch gesehen, werden durch solche Ordnungsheuristiken wird viel gewonnen. Und solche Heuristiken sind natürlich auch der Grund, warum Constraint Satisfaction Probleme so unheimlich erfolgreich sind. Ja, Faktor 400, wenn man genau rechnet, kommt man auf 40, aber auch schon Faktor 40 ist nett. Okay, so. Also, was haben wir gemacht? Wir haben uns spezielle Probleme angeguckt, Constraint Satisfaction Probleme, und haben die erstmal mit Suche behandelt. Suche allerdings in einem Zustandsraum, deren innere Struktur wir kennen. Und diese Heuristiken sind nur deswegen möglich, weil wir die innere Struktur des Suchraums kennen. Ja, weil wir in die Zustände reingucken können. Sonst könnten wir überhaupt nicht, wenn das einfach so kleine Knüppelchen wären, die Zustände, dann könnten wir einfach nicht sehen, dann könnten wir gar nicht zählen, was sind die konsistenten Erweiterungen. Ja, alle diese Heuristiken sind für Iterative Deepening Search über einem Blackbox-Suchraum unerreichbar. Und wir haben einen Trade-off zwischen Struktur und Effizienz. Ja, wir investieren in Struktur, dadurch, dass wir das als Constraint Satisfaction Problem aufschreiben, und bekommen Effizienz. Man könnte natürlich auch sagen, wir bauen irgendwie Intuitionen ein. Ja, wir Menschen sind zum Beispiel sehr gut bei all diesen Dingen. Ja, Sudoku ist etwas, da sind wir massiv besser als irgendwie ein Suchverfahren. Natürlich wenn man das Problem dann geknackt hat als Constraint Satisfaction Problem, sind die Systeme wieder massiv besser als wir. Ja. Man könnte ja Sudoku in mehreren Dimensionen spielen oder so etwas, wo wir als Menschen, glaube ich, ziemlich bald auf Grundeis gehen würden. Das ist für sowas wie einen Constraint Solver überhaupt kein Problem. Ja. Millisekunden. Man würde, bei Constraint Solvern würden sich Sudokus nicht als Puzzle durchsetzen, weil die einfach viel zu langweilig sind. Ja. Alles, was wir so sozusagen in einem Augenblick lösen können, würden wir ja auch nicht in die Zeitung schreiben. Stellt sich aber heraus, dass durch diese Heuristiken alleine, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist. Ja, wir können noch viel besser etwas, wir können noch sehr viel besser mit werden in diesem Constraint Solving. Und das ist im Wesentlichen, dass wir sagen, wir lassen mal die Suche ganz außen vor, sondern wir gucken uns die Probleme ganz alleine an. Wir gucken uns das Problem an und versuchen, das Problem so umzuformulieren, dass ich besser suchen kann. Und das ist, was jetzt kommt. Ja, wir haben jetzt letztlich gesagt, wir machen einen klassischen Suchansatz und wie können wir den ausreizen? Und da haben wir drei Heuristiken uns angeguckt. Und jetzt möchten wir dahin gehen, dass wir sagen, jetzt haben wir ja eine Problembeschreibungssprache, können wir nicht einfach nur anhand dessen, dass wir uns das Problem angucken, Verbesserungen erzielen. Gut. Und bevor wir das tun, machen wir eine kurze Pause. Wir treffen uns um 20 nach wieder. Wir haben uns einerseits in einem einfachen Backtracking Algorithmus haben wir, da kommt's. Haben wir uns angeguckt, wie wir durch Heuristiken der Auswahl der Variablen und hinterher der Werte die Sache verbessern können. Und was wir nun machen wollen, ist, dass wir uns angucken wollen, nämlich, dass wir Inkonsistenzsituationen von vornherein vermeiden wollen, indem wir uns das Problem angucken. Ja, das sind jetzt diese letzten beide Fälle, über die wir da gesprochen hatten. Und zwar, wenn wir uns einfach Australien angucken, dann könnte uns ja auffallen, dass wenn wir Westaustralien nehmen und Queensland, dann sehen wir, dass wir da zwischen Northern Territory und South Australia haben. Ja. Wenn wir uns diese Situation angucken, dann sehen wir schon, dass Western Australia und Queensland die gleiche Farbe haben müssen. Denn sie beide haben Grenzen mit sowohl Northern Territory als auch mit South Australia. Das heißt, wenn ich ihnen unterschiedliche Farben gebe, dann habe ich zwei von drei Farben aufgebraucht und ich habe keine mehr für die beiden dazwischen. Aber die beiden dazwischen müssen natürlich verschiedene Farben haben. Okay? Das heißt, allein dadurch, und jetzt mal so ganz ohne Suche, haben wir uns etwas überlegt, was uns die Sache einfacher macht. Ja? Und was wir machen können, da wir ja eine Repräsentationssprache haben für unsere Probleme, können wir einfach sagen, okay, und jetzt schreiben wir noch einen Constraint dazu. Nun kann man immer einen Constraint dazu schreiben. Gar kein Problem. Normalerweise verändert man dadurch das Problem. In diesem Fall haben wir ein Constraint dazu geschrieben, was das Problem nicht ändert. Ja, es ändert die Lösung nicht. Wir verlieren keine Lösung, weil alle unsere Lösungen müssen von der Bauart sein, dass sie dieses Constraint erfüllen, denn sonst wären sie keine. Okay? Das ist jetzt der Trick, den wir jetzt verfolgen wollen. Wir gucken uns das Problem an und kriegen ein wenig mehr darüber raus, kriegen dann mehr Constraints. Und über diesem Problem mit mehr Constraints können wir darum wiederum Suche machen. Mehr Constraints werden alle unsere anderen Suchalgorithmen beeinflussen. Ja, wir erinnern uns, wir hatten verschiedene Heuristiken, die sich angeguckt haben, über alle Constraints laber die Schwall, guck dir alle Werte an oder sowas. Mehr Constraints sind in diesem Fall besser. Vor allen Dingen, wenn die Constraints die Anzahl der Lösungen nicht beeinflussen. Okay? Der Trick hierbei ist, dass wir die Anzahl der Lösungen nicht beeinflussen. Was wir aber beeinflussen, ist, dass wir die Menge der konsistenten partiellen Lösungen, die beeinflussen wir. Ja? Wenn wir nämlich jetzt hier in der Suche wären und sagen wir mal, hätten mit Western Australia angefangen, dann ist es natürlich eine konsistente partielle Lösung, wenn wir sagen, ach, und als nächstes finden wir Queensland toll und das machen wir auch mal rot. Wir wissen zu dem Zeitpunkt in der Suche noch nicht, dass das nicht zu einer Lösung führen kann, weil wir das erst ausprobieren müssen. Während wenn wir das Constraint dazufügen, dass diese beiden da auf den beiden unterschiedlichen Küsten gleich sein müssen, dann haben wir da eine inkonsistente partielle Lösung. Das heißt, wir werden die gar nicht erst in der Suche betrachten. Ja? Das ist der Trick hier. Wir wollen eine Problembeschreibung haben, die ja das Problem noch etwas enger beschreibt. Ja? Und zwar die Lösungsmenge nicht ändert. Das ist das eine, was wir begucken wollen. Das andere, was wir begucken wollen, sind Dekompositionsregeln. Und in ihrer sozusagen ganz trivialsten Form hatten wir das schon gesehen. Ja, wir haben hier zwei Zusammenhangskomponenten. Wir können Tasmanien abspalten und gesondert lösen. Und die und dadurch Fortschritte machen. Nun ist es aber typischerweise nicht so, dass man mehrere Zusammenhangskomponenten hat. Und wenn man sie hat, dann nutzt man das schnell aus und dann hat man hinterher jeweils bei jedem dieser Dinger nur eine Zusammenhangskomponente. Jetzt ist es so, dass es sehr häufig in Algorithmen so ist, dass man solche extrem guten Situationen, nämlich dass ich den Grad der Probleme verkleinern kann, dass ich die auch herbeiführen kann. Angenommen, ich habe eine Situation, wo ich zwei große Zusammenhangskomponenten habe, die durch ein Constraint miteinander verbunden sind. Dann wäre es unter Umständen gut, wenn ich einfach etwas tue, was mir diesen Constraint löst. Das heißt, wenn ich mir damit anfange und mich da einfach drauf festlege und diesen Problem, dieses eine Constraint knacke, danach habe ich zwei große Zusammenhangskomponenten und die haben jeweils immer halben Grad. Halber Grad ist aber fantastisch in exponentiellen Problemen. Ja, also wenn ich solche Situationen herbeiführen kann, dass ich dekomponieren kann, dann habe ich was gewonnen. Hier ist es so in Australien, dass ich gar nichts mehr machen muss. Das ist sozusagen der glückliche Zufall. Aber in sehr vielen Fällen ist es so, dass es sich lohnt, solche Situationen herbeizuführen. Und das werden wir uns auch angucken. Ja, wie macht man das möglichst schlau, dass man an der richtigen Stelle schneidet? Gut. Also, in ein wenig mehr Details, was wollen wir machen? Wir wollen einmal uns angucken, wie solche Inferenzverfahren im Prinzip funktionieren. Da möchte ich Ihnen zwei davon vorstellen. Einmal Forward Tracking, wo man im Wesentlichen, wenn man Entscheidungen hat, die nach vorwärts durchdrückt und guckt, was die Auswirkungen sind, und dann eine Methode, die sich Kantenkonsistenz nennt, die einfach eine Verallgemeinerung davon ist und das noch ein bisschen besser kann. Und dann werden wir uns die Dekompositionsmethoden angucken, nämlich wie kann man solche, in einfachen Fällen kann man die kann man schneiden, und dann gucken wir uns an, was passiert, wenn man nicht in einem dieser einfachen Fälle ist. Ja, da kann man nämlich auch mit, da kann man solche sogenannten Schnittmengen sich angucken. Das sind die Mengen, über die man gerne schneiden würde, mit denen man sich als erstes beschäftigen sollte. Und wenn man die clever wählt, kann man schon relativ viel machen. Sie können sich ja vorstellen, dass wenn wir, sagen wir mal, einen Graph haben, der einfach ein linearer Graph aus Knoten, ja, dann könnte ich den natürlich in zwei Komponenten, Zusammenhangskomponenten schneiden. In der Mitte oder an der linken Ecke oder an der rechten Ecke oder so etwas. Und was ist da das Beste? Ja. Natürlich ist es klar, man schneidet am besten in der Mitte, weil man dann irgendwie halben Grad jeweils kriegt. Ja, und die Frage ist, wie macht man das am besten? Und da gibt es auch Standardtechniken zu. Gut. Inferenz. Wer von Ihnen hat schon mal Sudoku tatsächlich gespielt? Gut. Also mit tatsächlich gespielt meine ich mit Bleistift in der Hand. Oder irgendeinem anderen Stift. Ja, und wenn Sie das machen, ja, dann machen Sie Inferenz. Weil dann typischerweise schreiben Sie sich hin, ja, also linke obere Ecke, das kann nicht 7 sein. Und so weiter. Ja, das ist genau das, was man macht. Man als Mensch. Man schreibt sich Sachen auf, von denen man weiß, die brauche ich gar nicht erst zu versuchen. Und das Gute an denen ist, dass die dieses Problem enger beschreiben. Ja. Wir geben keine Lösungen auf, außer wenn wir mal Mist machen, das passiert schon mal. Aber wir schreiben uns auf oder merken uns, dass man gewisse Teilräume nicht mehr suchen muss. Ja? Und wenn Sie sich jetzt mal das überlegen, ja, wenn wir uns jetzt nochmal irgendwie unser Beispiel hier uns angucken, ja, da haben wir auch irgendwie so eine Situation, wo wir ein zusätzliches Constraint, in diesem Fall Gleichheitsconstraint, kriegen über Sachen, die dazwischen liegen. Und das möchte ich jetzt hier nochmal in so einem klein bisschen einfacheren Diagramm als Beispiel vor Augen führen, ja. Wir sind interessiert an Constraint-Graphen oder Constraint-Netzwerken, die äquivalent sind. Das heißt, die haben dieselben Lösungen. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, wir haben drei Variablen, ja, V1, V2 und V3, und die können alle rot oder blau sein. Ja. Und ich weiß, dass V1 und V2, also unsere Constraints sagen, V1 und V2 sind ungleich und V2 und V3 sind ungleich. Jetzt könnten wir ja mal auf die Idee kommen und sagen, ja, wunderbar, V2 und V3 sollen auch ungleich sein. Ja, das sind diese Constraint-Netzwerke gleich äquivalent? Nein. Ja, warum nicht? Ja. Ja.
Und das linke hat eine Lösung.
Gut. Wie sieht die aus?
Das linke ist es. Ja. Also V1 ist entweder rot oder blau.
Ja.
Und dann ist V2 und V3 und die Standard.
Mhm. Gut. Das heißt, es ist lösbar. Und das andere ist unlösbar. Unterschiedliche Lösungen. Nichts da. Ja. Das ist ein Schritt, wie wir ihn nicht hinzufügen wollen. Ja. Genau. Wie ist es denn bei dieser Erweiterung? Ja?
Ich würde sagen, immer noch nein.
Ja.
Die Möglichkeit, dass sie die gleiche Lösung haben, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass sie nicht die gleiche Lösung haben.
Ja, können Sie ein Beispiel geben?
Ja, wenn ich jetzt. Achso.
Haha, genau. Sie sind äquivalent, weil wir haben. Ich habe das schon mit Absicht haben wir das so gewählt, dass es genau hinkommt. Ja, wir haben für V2 zwei Möglichkeiten. Soll ich brüllen? Gut. Ja, egal, was, V2 können wir jetzt einfach mal uns auswählen. Wir nehmen mal rot. Blau funktioniert genauso gut. Dann muss V1 das andere sein, nämlich blau. Und plötzlich den anderen, weil ich aufgepasst habe und nur zwei Möglichkeiten gemacht habe, dann müssen sie wieder gleich sein. Okay? In diesem Fall, das ist genau das Gleiche, was wir mit Südaustralien gemacht haben, können wir das Problem enger formulieren. Ja. Was heißt denn überhaupt eng formulieren? Eng formulieren ist etwas, das sagt, wir haben zwei Dinge. Wir können das Problem beschränken, enger machen, indem wir entweder die Domänen enger machen oder aber indem wir zusätzliche Constraints hinzufügen. Das ist also eine rein syntaktische Geschichte. Das ändert nicht das Problem, sondern nur die Formulierung. Insbesondere ändert es nicht notwendigerweise den Lösungsraum. Ja? Wenn wir uns also nochmal angucken, ja, wir haben das gleiche Problem wie eben schon auch. Wenn wir den Ungleichheitsconstraint hinzufügen, wie wir es ja im ersten Mal gemacht haben, dann haben wir eine engere Formulierung, weil wir ein zusätzliches Constraint haben. Wir haben keine Äquivalenz. Ja? Hierbei haben wir keine Verengung. Wir haben den gleichen Lösungsraum im Übrigen, aber wir haben keine Verengung, weil wir eben diesen einen Ungleichheitsconstraint rausgelassen haben. Also was wir gucken ist, engere Formulierung heißt, hat mehr Constraints, sowohl unäre Constraints, die Domänen sind kleiner, als auch binäre Constraints, wo man einfach sagt, wir zusätzliche Constraints. Und wenn man Äquivalenz und Verengung zusammennimmt, dann kriegt man Inferenz. Was man nämlich machen möchte, ist, dass man solche Constraints hinzufügt, die den Lösungsraum gleich lassen und die Problembeschreibung enger fassen. Gut. Jetzt verstehen wir, was Inferenz ist. Wie können wir das einsetzen? Es gibt zwei Möglichkeiten natürlich, wie wir es eigentlich immer gehabt machen, nämlich als so ein Präprozess. Wir gucken uns Australien mal ganz scharf an Und dann haben wir schlaue Ideen, dann purzeln ein paar Constraints wieder runter und dann haben wir ein besseres Constraint-Problem. Und dann fangen wir an, mal an zu suchen und alles wird gut. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, dass wir uns die Umformulierung des Problems in jedem Schritt der Suche angucken. Und man kann sich vorstellen, dass wenn man das Problem schon halb gelöst hat, dass es dann plötzlich neue Verengungsmöglichkeiten gibt. Ja? Möglichkeiten, das Problem enger zu fassen. Und das ist das, was wir uns hier angucken. Es ist auch einfach die bessere Möglichkeit. Man sollte, also das andere lohnt sich nur dann, wenn man aus irgendwelchen Gründen die Suche nicht belasten kann oder will. Also wenn man sich vorstellt, dass man einen Constraint Satisfaction Agenten irgendwo hat, der so herzzerreißend wenig Gehirn hat, dass er sowas wie Inferenz nicht hinkriegt. Ja, wenn man aber die Möglichkeit hat, Suche zu machen, also Pruning während der Suche zu machen, ist das auf jeden Fall das Bessere. Ja. Man hat natürlich wiederum den alten Trade-off, den man auch schon bei Heuristiken hatte. Man kann sich den ganzen Tag mit Nachdenken beschäftigen, ja, und dann kriegt man unter Umständen ein schönes Problem raus und dann muss man aber immer noch suchen. Ja, also man muss irgendwo den Trade-off zwischen der Rechenzeit, die man für Inferenz aufwendet und der Rechenzeit, die man für Suche aufrechnet, die muss man letztlich irgendwie balancieren. Ja. Im einen Extrem macht man gar keine Inferenz, das haben wir gesehen. Das funktioniert schon recht ordentlich. Und im anderen Extrem macht man nur Inferenz und gar keine Suche. Und das funktioniert nicht so gut. Aber so diese Inferenzgeschichten, die wir uns jetzt hier in den nächsten 3 Minuten und am Freitag angucken werden, die lohnen sich fast immer. Also, was wir hier machen, ist, dass wir Inferenz machen. Und das, was wir hier ausnutzen, ist, dass unsere Repräsentationssprache stark genug ist, dass wir partielle Lösungen darstellen können. Ja, das ist eigentlich ist es hier eine Trivialität, aber ich möchte Sie trotzdem darauf hinweisen, dass denn wenn man solche Probleme designt, übersieht man das häufig. Man will fast immer Repräsentationssprachen haben, in denen man die Lösungen auch darstellen kann. Weil wenn man das kann, kann man partiell gelöste Probleme auch als Probleme, neue Probleme einfach sich darstellen. Und was man hier zum Beispiel machen kann, ist, dass man die Belegung A, wo A von VD ist, auch als einen unären Constraint darstellen kann, indem man sagt, die Variable V hat die einer Menge D als Domäne. Okay? Das heißt, wenn ich mich irgendwo mal festgelegt habe, dass meine partielle Belegung so und so ist, dann kann ich das einfach als Constraint darstellen und dann brauche ich gar nichts mehr, dann kann ich einfach meinen Suchalgorithmus über Constraint-Probleme laufen lassen, muss mich um Belegungen und so etwas gar nicht mehr kümmern, kann einfach diese Verengungen und nichts anderes ist das. Ja? Vorher hatten wir eine beliebige Domäne und die schnurrt jetzt zusammen auf einen Wert. Sie könnte auch zusammen schnurren auf null Werte, dann wäre das nämlich die leere Menge. Dann kann ich alle diese Dinge gleich in meiner Sprache hier aufschreiben. Ja, diese Abschlusseigenschaft erlaubt es mir, angenehme Programme zu schreiben. Und das werden wir hier ausnutzen. Bei der Inferenz. Ja? Das heißt, wir können einen Algorithmus aufschreiben, wo es gar nicht mehr um Belegungen geht und zu einer Belegung hinzufügen und laberdischwall, genau sowas, was wir in diesem letzten Algorithmus haben, sondern was wir eigentlich machen, ist, dass wir nur über die Constraint-Netzwerke sprechen. Und dann, was wir machen, ist, dass wir jeden zusätzlichen Belegungsschritt als Constraints explizit machen. Das ist hier da unten diese viertletzte Zeile, ja? Dass wir einfach sagen, DV ist eine Einermenge. Dann habe ich einfach meine Belegung gewählt. Wenn wir Inferenz machen, und dies hier ist jetzt der Algorithmus mit Inferenz, und damit will ich auch heute dann schließen, ist, dass man sagt, okay, wir machen, also in diesem Algorithmus machen wir zwei Dinge. Wir machen einmal so diese Explizitmachung der Belegung, was es uns erlaubt, das einfacher aufzuschreiben. Und wir machen auch noch Inferenz. Und Inferenz ist ja eine Transformation von Constraint Satisfaction Problemen auf Constraint Satisfaction Probleme. Ja, das heißt, wir werden uns erstmal eine Kopie machen von unserem Input Problem Gamma. Dann werden wir darauf Inferenz machen. Ja, das gibt uns ein neues Gamma-Strich. Und dann werden wir, dann sehen wir entweder, dass das inkonsistent ist. Das könnte ja passieren. Wenn das der Fall ist, geben wir einfach zurück, kommen wir zurück ohne Erfolg. Wenn das nicht der Fall ist, werden wir einfach weitersuchen und werden auf dem verbesserten Constraint Satisfaction Problem weitermachen. Ja? Wir machen eine Transformation mit einer allgemeinen Inferenzprozedur, die ich hier jetzt hier bewusst leer gelassen habe, weil wir wollen die ja noch lernen. Ja? Es wird mehrere von denen geben. Aber wir können das relativ einfach einbauen in unseren bisherigen Algorithmus. Okay. Damit soll es heute mal genug sein. Wir werden uns jetzt dann am Freitag angucken, was für Inferenzprozeduren es gibt. Und wir hatten schon angeguckt, wir hatten Forward-Tracking als einfachste Inferenz. Wir hatten Arc-Consistency als zweite, stärkere Möglichkeit. Und dann allerlei Dekompositionsmethoden, die das Ganze dann extrem viel stärker machen. Gut. See you Friday.